Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Monika hat es eingangs schon erwähnt, die Jahreslosung. Falls dir das Konzept Jahreslosung bekannt ist, kannst du dich an unsere aktuelle Jahreslosung erinnern, wie sie lautet? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, soll so über dieses Jahr 2024 stehen und uns zum einen ermutigen und näher zu Gott bringen, aber auch gleichzeitig herausfordern. Alles, was wir tun, sollen wir in Liebe tun. Wenn ich ehrlich bin, habe ich diese Jahreslosung ganz schnell wieder vergessen. Nicht, weil ich vergesslich bin, sondern weil ich sie ein bisschen komisch finde, herausfordernd finde, eigentlich unmöglich finde. Alles, also da gibt's nichts anderes, alles, was ich tue, das soll ich in Liebe tun. Denn das klingt für mich utopisch, das gelingt mir nicht. Ganz persönlich erlebe ich Streitereien, Missverständnisse, Meinungsverschiedenheiten und auch Verletzungen im Alltag. Das passiert in meiner Ehe, in meinem Umgang mit meinen Kindern, in meinen Freundschaften und auch in der Gemeinde, dass Liebe nicht gelingt. Aber irgendetwas hat sich doch Gott gedacht mit diesem Bibelvers. Alles, was wir tun, sollen wir in Liebe tun. Und von daher, glaube ich, lohnt es sich, ehe das Jahr rum ist, vielleicht sich nochmal dran erinnern zu lassen, was Gott vielleicht uns damit Gutes tun möchte, was er uns damit zutraut und uns damit auch beauftragt, unser Leben, unser Tun, unser Verhalten, unser Miteinander in Liebe geschehen zu lassen. Von daher lade ich dich ein, darüber nachzudenken, dich ermutigen zu lassen und an der einen oder anderen Stelle, in der du dich vielleicht herausgefordert oder gekränkt fühlst, dem nachzugehen, wie das aussehen kann und was Gott damit meint. Ich lade euch ein, auf unseren Predigttext zu hören. Anja wird ihn uns vorlesen. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 1 bis 13.
Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube in höchstem nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe.
Vielen Dank. Ja, das ist mal eine Wucht, dieser Abschnitt. Die Liebe. Paulus scheint es wichtig zu sein, was er uns da mitgeben möchte, was er da versucht zu beschreiben. Sehr weit gefasst und doch sehr kompakt und sehr dicht. Ich habe meine Gedanken überschrieben mit dem kurzen Titel Das Einmaleins der Liebe. Und ehe wir in den Text einsteigen, möchte ich euch einladen, ein paar Gedanken vorweg mitzunehmen, wie wir diese Verse ja verstehen und einordnen können. Denn sie sind nicht irgendwie zufällig, irgendwie Paulus in irgendeiner Nacht gekommen oder weil er gerade gerne geschrieben hätte, sondern er hat sie an einer bewussten Stelle, bewusst in einer Situation, Menschen, einer Gemeinde zugesprochen, die aber genauso auch für uns gilt. Der Apostel Paulus, der schreibt der Gemeinde in Korinth mehrere Briefe, an dieser Stelle der erste Brief, und er geht auf konkrete Herausforderungen der Gemeinde ein. Denn die Gemeinde hat es real erfahren, was es bedeutet, miteinander unterwegs zu sein. Nicht anonym, nicht fremd, nicht einander stehen zu lassen, sondern miteinander zu ringen und miteinander Glauben und Leben zu teilen. Und sie haben das auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise erfahren, denn sie waren mitten in einem Spaltungsprozess, haben sich zerstritten, haben einander verurteilt, haben einander missachtet, einander kalt stehen lassen und gegenseitig kein gutes Bild voneinander gehabt. Konflikte sowohl in der Gemeinde als auch mit ihrer Umwelt, mit den Herausforderungen, die an sie gestellt wurden. Und die sind ja nicht doof, die Korinther, die Christen damals, die haben versucht, es zu lösen und haben versucht, Richtlinien zu entwickeln, versucht, Dogmatiken zu entwickeln, also das, was fest ist und was unerschütterlich ist, und haben sich daran orientiert. Und trotzdem sind sie immer und immer wieder aneinander gescheitert. Und in Kapitel 12, dem Kapitel davor, erinnert Paulus an die Geistesgaben. Er erinnert die Gemeinde daran, was Gott mit ihnen vorhat. Nämlich, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, jeden Einzelnen von ihnen Gaben und Fähigkeiten schenkt. Geistesgaben, jedem Einzelnen. Aber nicht, damit jeder Einzelne etwas Besonderes wird und für sich selbst das benutzt, sondern diese Geistesgaben, die der Gemeinde geschenkt sind, sind auch für die Gemeinde bestimmt. Jeder Einzelne soll den anderen mit seinen Gaben dienen, nicht sich selbst. So erinnert Paulus daran und beschreibt das eben ganz konkret, wozu diese Gaben sind. Sie sollen diese Gaben füreinander einsetzen. Damit könnte man meinen, Ende gut, alles gut. Doch ausgerechnet dieses großartige Geschenk, dieses Wirken Gottes, spaltet die Korinther noch weiter auseinander. Denn sie fangen an, den Einsatz dieser Geistesgaben zu bewerten und zu beurteilen. Welche ist wohl die wichtigere und welche vielleicht nicht wichtiger? Wenn wir diese und jene nicht entdecken und haben, dann wird sie wahrscheinlich unwichtig sein. Diese Person ist besonders begabt, also stellen wir sie in den Vordergrund und ordnen uns ihr unter. Das heißt, es hat nicht das bewirkt, was Paulus eigentlich wollte. Deswegen legt er noch einmal nach im Kapitel 13. An dieser Stelle können wir uns vielleicht auch fragen lassen, wie haben wir es so mit den Gaben Gottes, wie wir miteinander umgehen? Welche Geistesgaben haben wir untereinander und welche nicht? Mit welchen Gaben lassen wir uns dienen und mit welchen dienen wir jemand anderen damit? Wie bewerten und beurteilen wir diese Geistesgaben? Wie gelingt uns ein wertschätzender, liebevoller, ein respektvoller Umgang miteinander in all den Herausforderungen? Paulus reagiert also in Kapitel 13 und beschreibt, wie sie miteinander umgehen können. Er hat einen klaren Lösungsvorschlag, was es mit den Gaben, mit den Fähigkeiten, mit den Werten zu tun hat und wie wir miteinander umgehen sollen. In den ersten drei Versen beschreibt Paulus den Wert der Liebe. Und er steigt sehr direkt ein und das muss die Korinther sehr hart getroffen haben, weil diese Gemeinde sehr stolz darauf war, welche Gaben sie hatten. Und er steigt sehr direkt ein und sagt, keine einzige Geistesgabe, kein einziger Dienst für die Gemeinde, kein persönlicher Einsatz, so gut und so stark er gelebt hat, der hat einen Wert, wenn er lieblos gelebt wird. Das Sprachengebet ohne Liebe, da ist er sehr krass, ist einfach nur ein sinnloser Lärm. Die Gabe der Prophetie und die Gabe der Erkenntnis ohne Liebe sind wertlos. Und dann fügt er noch ein und sagt, auch die Verhaltensweisen ohne Liebe sind wertlos. Sogar wenn es jemanden unter euch gibt, der all seinen Besitz verkauft, alles spendet, alles den Armen und den Bedürftigen gibt und sein Leben ganz demütig gestaltet, es aber ohne Liebe tut, der tut es zwecklos, weil es keinen Wert hat. Und selbst wenn jemand unter euch bereit ist, sein Leben zu geben, es aber ohne Liebe tut, dann ist auch das wertlos. Ohne Liebe sind all die Gaben, sind all eure Verhaltensweisen, all das, was ihr tut und all das, was ihr lasst, sowohl für euch als Gemeinde als auch darüber hinaus total wertlos. Und Paulus weiß, wovon er hier spricht, wie es ist, ohne Liebe zu leben, wie es ist in dem ganzen Durcheinander. Paulus hat es selbst erlebt und Paulus hat es in den Gemeinden erlebt. Für Paulus ist also an dieser Stelle Liebe das Einzige, was gegen all die Geistesgaben, all das Tun, all das Machen dagegen hält, was dem übergeordnet ist, sogar eben diesen Geistesgaben. Aber was ist denn diese Liebe, von der er redet? Was ist denn diese Liebe, die allem einen Wert gibt? Ja, an dieser Stelle könnte man ganz, ganz viel drüber nachdenken. Ich begrenze mich an dieser Stelle an diesen einen Moment, wie Paulus es hier wohl meint. Könnte Paulus es vielleicht meinen, dass ich alle Menschen so lieben soll, wie ich meine Frau liebe? Oder soll ich etwa alle Kinder so lieben wie meine eigenen Kinder? Soll ich alle fremden und unbekannten Menschen, die mir über den Weg laufen, einmalig oder wiederholt, so lieben wie meine Familie und meine engsten Freunde? Liebe mit all ihren Facetten und all ihren Durcheinander? Ich glaube, nein, Paulus meint hier etwas anderes. Wenn Paulus an dieser Stelle von der Liebe im Miteinander, in der Gemeinde und darüber hinaus redet, dann meint er an dieser Stelle eine Liebe, die unter den Menschen wirkt. Nicht zwischen Gott und den Menschen, nicht zwischen Ehepaaren. Auch, ja, wird oft für Trauungen dieser Vers genommen oder dieser Abschnitt, ich selbst auch. Aber als erstes allgemein, wie wir Menschen miteinander umgehen. Wenn Paulus also an dieser Stelle zum Lieben auffordert, dann fordert er uns auf, andere Menschen wertzuschätzen. Mit anderen Menschen wertschätzend umzugehen. Wenn Paulus uns an dieser Stelle zum Lieben auffordert, dann fordert er uns auf, einander wertschätzend zu begegnen. Vielleicht hilft es uns an dieser Stelle, das etwas aufzudröseln. Paulus selbst macht es ja, indem er in Vers 3 bis 7 uns eine ganze Fülle von Verhaltensweisen der Liebe beschreibt. Ganze 15 Verben, ganze 15 Beschreibungen, sehr kompakt, drücken aus, wie sich die Liebe verhält. Kann uns das vielleicht helfen? Kann uns das vielleicht einen Anhaltspunkt geben? Es lohnt sich, diese Bibelstelle, diese drei Verse mit diesen 15 Beschreibungen, Verhaltensbeschreibungen der Liebe, in Ruhe noch einmal zu lesen, sich bewusst dafür Zeit zu nehmen. Vielleicht auch an einem Tag nur eine einzelne Beschreibung zu reflektieren. An dieser Stelle machen wir das nicht, sondern ich lade euch ein kleines Experiment auszuprobieren. Mal gucken, ob es uns gelingt, uns darauf einzulassen. Ich möchte nämlich diese Bilder, die Paulus beschreibt, diese 15 Verben, wie sich die Liebe verhält, mit meinen eigenen Verhaltensweisen ergänzen, sie greifbarer machen. Das sind meine persönlichen Verhaltensweisen, die ich in mir selbst wiederfinde, in den Menschen um mich drum herum, in unserer Gemeinde, aber auch in meinem Alltag über Gemeindeleben hinaus. Und du darfst prüfen, ob du diese Liebesverhaltensweisen auch so erlebst. Ich lese sie uns mal so Stück für Stück vor. Die Liebe. Die Liebe ist geduldig. Ich darf nicht widersprechen. Die Liebe ist freundlich. Ich unterdrücke meine Wut. Die Liebe kennt keinen Neid. Darum verzichte ich. Die Liebe spielt sich nicht auf. Also mache ich mich ganz klein, damit ich mich nicht aufspiele. Die Liebe ist nicht eingebildet. Deswegen zweifle ich lieber an mir als an dem um mich drumherum. Und die Liebe verhält sich nicht taktlos. Das heißt, niemand darf sich über mich ärgern. Und dann geht's weiter. Die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Also soll lieber der andere bestimmen und nicht der Eindruck entstehen, dass ich es für mich tue. Alles erträgt diese Liebe. Daher korrigiere ich den anderen lieber nicht, sondern ertrage ihn. In jeder Lage glaubt diese Liebe auch die Lebenslügen anderer. Immer hofft sie, selbst wenn ein Scheitern absehbar ist, halte ich dran fest. Allem hält diese Liebe stand. Daher gehe ich lieber mit anderen unter, statt auszubrechen. Die Liebe. Zugegeben, ich habe es etwas karikiert und spitz formuliert. Aber vielleicht findest du dich in einer einzelnen Verhaltensweise wieder. Vielleicht auch mehrere. Vielleicht auch gar keiner. Vielleicht guckst du um dich drum herum und entdeckst den anderen, der sich vielleicht genau so verhält oder vielleicht auch nicht. Wenn ich Paulus und Gott hier an dieser Stelle aber richtig verstehe, dann ist das gar nicht so sein Verständnis von diesem Verhalten der Liebe. Diese Beschreibung der Liebe, die Paulus hier auflistet, soll gar nicht als erstes mein Verhalten, mein Überlegen, wie ich liebevoll mit anderen umgehe oder nicht, anregen, sondern soll als allererstes auf jemand anderen hinweisen. Denn so wie die Liebe hier beschrieben wird in ihrem Verhalten, erinnert sie uns an jemanden. Nämlich an Gott selbst. Das Verhalten der Liebe erinnert uns an das irdische Leben von Jesus und an Gottes großartiges Handeln darin. Paulus beschreibt also mit diesen Worten das liebende, das wertschätzende Handeln Gottes in Jesus Christus. Und damit sagt er dir und mir und hatte damals auch den Korinthern eigentlich nichts Neues gesagt. Aber für Paulus ist das die Grundlage. Ehe wir drüber nachdenken, wie wir uns verhalten, sollten wir ein Vorbild haben. Und dieses Vorbild ist für Paulus niemand anderes als Gott selbst. Ein Vorbild und die Quelle für die Auflistung dieser Verhaltensweisen, nämlich das Verhalten von Gott höchstpersönlich. Das heißt also, dass auch wir vielleicht überlegen dürfen, an wem oder an was orientieren wir uns, wenn wir miteinander wertschätzend umgehen wollen, wenn wir diese großartige Herausforderung annehmen, einander zu lieben, in Liebe miteinander Leben und Glauben zu teilen. Und an dieser Stelle lädt Paulus die Korinther und dich und mich heute ein, uns an Christus zu orientieren. Und von daher versuche ich mal mit meinen eigenen Worten Gottes Verhalten, so wie ich ihn in den Evangelien, so wie er in den Briefen beschrieben wird, so wie er im Alten Testament wirkt und handelt, anders zu formulieren und diese Verhaltensweisen auf mich heute zu übertragen. Von daher meine Worte, die du gerne prüfen darfst. prüfen im Evangelium, prüfen an Gottes Wort und an seinem Wirken. Wie könnte die Liebe aussehen, das Verhalten der Liebe aussehen, wenn wir uns dabei an Christus orientieren? Die Liebe. Die Liebe ist geduldig. In Konflikten habe ich einen langen Atem. Die Liebe ist freundlich. Auch wenn ich manchmal klare Worte spreche, bleibe ich freundlich. Die Liebe kennt keinen Neid und trotzdem setze ich mich für Gerechtigkeit ein. Sie spielt sich nicht auf, aber ich mache mich für Werte und Ziele stark. Die Liebe ist nicht eingebildet, deshalb begegne ich dem anderen auf Augenhöhe. Die Liebe verhält sich nicht taktlos, auch wenn ich andere auf einen Fehler hinweisen muss. Die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Mein Ziel ist ein gutes Miteinander. Alles erträgt die Liebe, auch wenn ein anderer einmal wütend oder beleidigt reagiert, ertrage ich ihn. In jeder Lage glaubt die Liebe und sie gibt keinen Menschen auf. Immer hofft die Liebe, dass sich ein anderer für einen guten Weg einladen lässt. Und zum Schluss, allem hält diese Liebe stand und lässt sich weder manipulieren noch einschüchtern. Diese Liebe, diese Wertschätzung des anderen steht für Paulus über allen Gaben, über allem Handeln, über allem Miteinander. Wie könnte das in deinem und meinem, in unserem gemeinsamen Glaubensalltag aussehen? Dazu die letzten drei Verse. Wir haben uns Vers 1 und bis 3 angeguckt, dass die Liebe über allem steht. Wir haben uns in 4 bis 7 diesen Wert der Liebe angeschaut. Und in Vers 8 bis 13 beschreibt Paulus die Unvergänglichkeit der Liebe. Und das ist vielleicht etwas sperrig. Ich hoffe, es gelingt mir, das gut wiederzugeben. Paulus beschreibt nämlich, dass die Liebe unvergänglich ist. Könnte man meinen, dass es eine Qualität ist, dass es nochmal eine Dimension eröffnet. Aber Paulus versucht hier eine Brücke zu bauen. Eine Brücke vom Hier und Jetzt bis hin zur Wiederkunft von Jesus. Denn das, was jetzt angebrochen ist, das, was Gott jetzt mit seinem Geist mit uns und unter uns gestaltet, ist eben noch nicht vollendet und wird erst noch ein Ende finden. Der Höhepunkt steht noch aus. Die Liebe, mit der uns Gott aber jetzt schon begegnet, diese Auflistung, diese zweite Perspektive, wie Gott in Liebe gehandelt hat, das Wesen, das Handeln der Liebe, so wie es vor 2000 Jahren war, vor 500 Jahren, vor 10 Jahren und heute ist, das ist dieselbe Liebe, die auch in der Ewigkeit, wenn die Welt vollendet wird, mit der Gott uns begegnen wird. Deshalb hat für Paulus diese Liebe Ewigkeitscharakter. Er beschreibt das mit der Vergänglichkeit der Geistesgaben. Das, was für die Korinther so wichtig, so entscheidend ist im Miteinander, das wird vergehen. Wenn wir einst Gott eins zu eins, Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, dann werden diese Geistesgaben keine Funktion mehr haben. Von Angesicht zu Angesicht wird das prophetische Reden keinen Zweck mehr haben, weil wir Gott eins zu eins begegnen. Selbst diese hohe Gabe der besonderen Erkenntnis wird erst dann vollendet, wenn die Welt vollendet ist. Jetzt ist sie nur ein Stückwerk. Und das muss die Korinther ganz schön herausgefordert haben. Wenn der größte Lehrer, der größte Theologe, der diese Gemeinde mitgegründet, mitgestaltet und mitgeleitet hat und ihr weiterhin ein Wegbegleiter sein möchte, sagt, auch meine Erkenntnis ist nur Stückwerk. Ich habe es noch nicht voll erkannt. Deshalb Es ist selbst diese Geistesgabe der besonderen Erkenntnis nur ein Stückwerk. Erst von Angesicht zu Angesicht werden wir Gott vollständig erkennen können. Das beschreibt Paulus mit dem Bild des Kindseins und des Erwachsenenseins in diesen Versen. Und dann gebraucht er noch ein weiteres Bild, das Bild des Spiegels. Das soll uns verdeutlichen, dass wir jetzt nur ein Spiegelbild sehen, nicht den realen Gott. Erst im 1:1 in der neuen Welt werden wir ganz erfahren und erkennen, wer dieser Gott ist und wie er uns sieht. Aber die Liebe ist die Brücke zwischen dem Hier und Dann. Denn so wie er uns dann sehen wird, so wie er uns dann begegnet wird, ist es dieselbe Liebe, mit der er uns jetzt schon sieht und begegnet. Mit der er durch Christus gewirkt hat, uns versöhnt, uns vergibt und uns zusammenstellt. Und uns zutraut, Konflikte, Herausforderungen, Widerstände, Verletzungen, Enttäuschungen zu lieben, einander wertschätzend zu begegnen. Und deshalb ist es auch dieser krasse Höhepunkt, dass Paulus sagt, Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Liebe ist größer als der Glaube und als die Hoffnung. Denn diese Liebe, diese Brücke ist es, die dem Glauben den Grund gibt und die der Hoffnung die Kraft gibt, nicht aufzugeben, Widerständen und Zerwürfnissen zu begegnen. Das ist das kleine Einmaleins der Liebe, habe ich gedacht. Weiß nicht, ob ich es getroffen habe. Mich hat es irgendwie herausgefordert, ohne es konkret zu benennen, aber vielleicht etwas mitzunehmen und zu überlegen, wie verhalte ich mich in der Liebe? Paulus stellt diese Liebe über alles, über wirklich alles. Das gegenseitige Lieben, das Wertschätzen des anderen steht über allen Gaben, über allen Handeln, allen Gemeindebauen und Gestalten und Verantworten, in allem miteinander unterwegs zu sein. Denn es ist die Liebe und die Wertschätzung, die wir durch Christus empfangen, die Gott uns selbst schenkt, wie er handelt, die uns auch zusammenhält. Und von daher, ja, eignet sich auch dieser Predigttext für Hochzeiten, für Trauungen, für Miteinander, für Segnungen, für Partnerschaften und von Anfang an für Gemeinden. Amen. Bevor wir das nächste Lied singen, falls jemand noch eine Idee braucht, den Bibeltext nochmal in Ruhe liest und vielleicht sich damit beschäftigt und dem ein oder anderen nachgeht und Gottes Geist zu dir spricht und dir nochmal diese Liebe bestätigt. Wenn du aber gerne noch was anderes lesen willst, habe ich auch eine Buchempfehlung und zwar Wunderwaffe Wertschätzung. Hat nicht den Anspruch, irgendeine Bibelstelle auszulegen, sondern beschreibt, wie wir miteinander wertschätzend im Alltag umgehen können. Herausfordernd, aber auch ermutigt. Ganz leicht geschrieben, an der einen oder anderen Stelle ganz konkret und an der anderen Stelle muss man das prüfen. Wer es vielleicht mag, kann es gerne hier vorne mal anschauen und mitnehmen und damit diesen Bibeltext einfach ergänzen und schauen, wie wir wertschätzend miteinander umgehen können. Soweit.